Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Samstag, den 22. August. Und ja, diese Woche war bei einigen Aktionären Feierstimmung. Beim letzten Mal haben wir uns noch, ja, so ein bisschen gefreut, dass die Volatilität zumindest mal so ein bisschen nachgelassen hat. Aber danach, die letzten 2, 3 Handelstage, da gab es einige, also Kursexplosionen. Das, was bei Moderna passiert ist, das ist da noch milde ausgedrückt. Also brutal, wie die gelaufen ist. Aber auch beispielsweise eine Marvell Technologies hatte super Nachrichten, woraufhin sie erstmal zweistellig angewachsen ist. Wir hatten aber auch viele weitere interessante Nachrichten, warum wir für unter anderem diese 2 Aktien aktuell schwarz sehen, also nicht Moderna und Marvell, sondern für andere 2 erfahrt ihr in diesem Video. 2 eigentlich sehr beliebte Aktien der letzten Jahre. Da rechnen wir damit, dass es die nächsten Jahre sehr, sehr schwierig werden könnte, werdet ihr in der Folge erfahren. Und vieles mehr. Deswegen lasst jetzt auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben dafür da. Und natürlich freuen wir uns auch immer, wenn ihr unserem Podcast auf den gängigen Plattformen oder auf eurer favorisierten Plattform folgt. Genau. Dann würde ich mal sagen, starten wir mal rein so ein bisschen in die allgemeine Marktlage. Ja, nachdem wir ja eben so die letzten 1, 2 Folgen gesagt haben, ja, ist ein bisschen ruhiger gewesen. Ja, da hat es jetzt wieder so ein bisschen gedreht. Was ist denn ansonsten so die Woche los gewesen? Was hatten so die Märkte beherrscht, bevor wir dann so ans Eingemachte gehen?
Ja, genau. Also es ist Nachrichten gibt es schon einige, aber es ist ja insgesamt wirklich zäh, muss man einfach sagen. Also wir sind jetzt, glaube ich, so in der Zeit, wo es mal ein bisschen nach oben geht, aber doch eher bei vielen Werten abbröckelt. Wir haben 2 große Themen, unter anderem, und da sprechen wir ja gleich drüber, so der US-Einzelhandel. Da gibt es jetzt doch so ein paar Dellen, dass es den US-Verbrauchern nicht mehr so gut geht. Das ist das eine Thema. Das andere Thema sind halt die jetzt doch ja, immer weiter steigenden Anleiherenditen. Am Mittwoch gab es da ja so eine kleine, ich will nicht sagen Intervention, aber so Aussagen vom US-Finanzministerium, die das Ziel haben, da die langlaufenden Renditen der US-Staatsanleihen zu drücken. Das hatte dann noch dafür gesorgt, dass da die Renditen mal runtergegangen sind. Am Donnerstag ging es aber dann auch direkt schon wieder nach oben und das hat dann schon wieder für Gegenwind gesorgt. Wir haben ja so das kleine Problem in den USA, dass wir die 40 Billionen-Grenze überschritten haben. Also unfassbar, wie schnell dieser Anstieg jetzt vonstatten geht. Wir hatten ja, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen, wie viel Geld sie jetzt dann pro Tag schon an Zinsen zahlen. Was waren das, 3 Milliarden oder so? Es ist, also diese Dimensionen sind schon brutal und Finanzminister Scott Bessent, der war gestern da, also am Donnerstag, genau, ich muss mal überlegen, wir nehmen ja Freitag aus, am Donnerstag war er bei CNBC, hat er auch nochmal gesagt, ja, das ist ja nur im Endeffekt nur so, also er hat versucht zu beruhigen, es ist halt diese Zahl, 40 Billionen, stimmt ja auch, am Tag vorher waren es halt 39,99, jetzt sind es halt 40, okay, ne, ist jetzt, ist eine runde Zahl, aber davon geht die Welt jetzt nicht direkt unter. Er hat aber gesagt, dass die Chance jetzt sehr groß sei, dass der Höhepunkt des Defizits bereits erreicht sei. Naja, mal sehen. Liest sich eher wie so eine Beruhigungspille, aber ich meine, wir hatten jetzt ja schon den Großteil der Berichtssaison. Ich hatte es gesagt, das Thema Iran ist ja also das Gegenteil von gelöst, kann man glaube ich sagen. Ja, also ich wüsste nicht, wie es dort, also wie man darauf eine Lösung kommt. Ich meine, solange der Ölpreis jetzt nicht völlig eskaliert, wird der Markt damit leben können. Wir haben ja wieder diesen deutlichen Bounce gesehen, aber doch keine Eskalation nach oben beim Ölpreis, aber die US-Lagerbestände sind recht leer. Und apropos auch die deutschen Gasbestände, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Ich weiß nicht, wer von euch hat eine Gasheizung? Ich überlege auch schon gerade. Hast du eine Gasheizung, Daniel?
Nee,
Nö.
Alex.
Pellets, ja, die sind ja nur zu 50% gefüllt, also weit unter dem, was es eigentlich sein sollte. Und wie lange geht es jetzt noch? Ich weiß nicht, so ab Mitte Oktober beginnt dann wieder die Heizsaison, dann werden die eher wieder entleert. Keine Ahnung, wie sie das noch schaffen wollen. Also wenn es einen kalten Winter gibt, dann ja, muss man sich mal irgendwie Brennholz bereitlegen oder so. Ne? Das ist schwierig, aber ist ein anderes Thema. Aber ja, wir haben jetzt, wie gesagt, so ein bisschen luftleeren Raum, was die Berichtssaison angeht. Die Woche war ja jetzt im Tech-Sektor nicht viel los. Nächste Woche ist aber nochmal krasser Mittwoch. Da melden ja Nvidia, Salesforce, ich glaube noch ein paar weitere. Also da geht's richtig nochmal zur Sache. Auch da noch. Also da ist nochmal ein bisschen was los. Mal sehen, was Nvidia sagt. Kann den Markt wieder bewegen, aber ja,
Ansonsten ich hätte eine Vermutung, dass es wahrscheinlich eher positiv ist, dass wir noch lange nicht am Ende angekommen sind, dass wieder der x-te neue Chip rauskommt, den jeder unbedingt benötigt. Aber ja, das ist nur so ein Blaue geraten. Wir haben
jetzt in der letzten Wochen und Monaten in dem Quartal an Gott und der Welt beteiligt. Ja, diese, wie gesagt, Kreislaufwirtschaft, die da schön läuft. Und dementsprechend werden wahrscheinlich die Auftragseingänge auch wieder sehr hoch sein. Und ich denke auch, dass sie wieder sehr gut abliefern werden. Die Frage ist natürlich trotzdem, reicht es noch für eine positive Reaktion? Das war ja zuletzt eher das Problem bei Nvidia. Aber werden wir am Dienstag dann wahrscheinlich nochmal, also in der Folge für Mittwoch, wenn wir es am Dienstag aufnehmen, nochmal so vielleicht die Erwartungshaltung so ein bisschen durchsprechen, ja. DAX, wie, also ist eher auf Indexebene muss man schon sagen, es ist doch eher langweilig, kann man sagen, ja.
Ja. Also, und aber man muss halt sagen, vor allem bei den Einzelwerten ist viel los gewesen diese Woche. Ja, dann starten wir erstmal mit dem rein, was wahrscheinlich jeder mitbekommen hat. Am Mittwoch Moderna mal locker flockig 180% plus gemacht, nachdem bekannt gegeben wurde, dass man hier ja einen Durchbruch, ich weiß nicht, ob man es so nennen möchte. Aber ja, das sind natürlich schon krasse Nachrichten gewesen. Also man kann es schon eigentlich einen Durchbruch beim Krebs nennen. Ja, also das ist eine personalisierte mRNA-Krebstherapie von Moderna und Merck zusammen. Und die hat in der großen Phase-3-Studie, also bei einem Melanom, hier wirklich wichtige Studienziele erreicht. Also das Ganze ist in Kombination mit Keytruda verringert hier die Rückfälle und die Ausbreitung der Krankheit. Also tatsächlich signifikant. Und das ist auch die erste erfolgreiche späte Studienerfolg dieser Art für eben eine personalisierte mRNA-Krebstherapie. Und da ist es natürlich klar, also dass hier der Kurs da völlig am Eskalieren ist, absolut nachvollziehbar. Aber das ist halt auch wieder so ein Thema, wo man dann einfach sagen muss, das ist dann halt einfach Glück, wenn man da im Vorfeld mit dabei war. Das hätte genauso gut in die andere Richtung dann gehen können. Also bei Pharmawerten muss man wirklich immer extrem vorsichtig sein. Trotzdem natürlich Glückwunsch an alle, die hier dann eben den richtigen Riecher hatten. Aber wie gesagt, mein Lieblingsbeispiel da ist damals in der Corona-Zeit CureVac, ja. Also wenn du halt auf BioNTech gesetzt hättest, hättest du dann Einsatz vervielfacht. Bei CureVac hatten wir dann mal an einem Tag geschmeidige -50%, nachdem hier eben klar war, dass es nicht so wirksam ist, wie man sich das erhofft hatte. Mhm. Aber das sind natürlich sehr starke Nachrichten, nicht eben nur für Moderna, sondern eben auch für Merck, die hier dann eben sozusagen mit als Partner dann mit an Bord sind. Keytruda, auch eines der meist benutzten Medikamente weltweit. Und dementsprechend, ja, war hier die Partystimmung natürlich dann extrem groß und hat dann eben hier auch an der Börse für Jubelsprünge gesorgt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das Ganze so weitergeht. Muss man dann eben schauen, aber die Aktie hat jetzt natürlich dann schon mal da wirklich einen Riesensprung gemacht, aber es ist halt trotzdem ein absoluter Meilenstein, eben auch so allgemein in der Medizin dann, ja.
Ja, ich glaube halt, was vielleicht noch wichtig ist, ich hatte übrigens ja mal genau aus so einem Grund BioNTech eine Zeit lang im Depot, ich habe ja so ein High-Conviction-Depot und bei BioNTech laufen, glaube ich, dieses Jahr irgendwie, ich habe 10 bis 15, ich weiß gar nicht mehr genau, Phase-3-Studien. Und da waren auch ein paar sehr verheißungsvoll. Da geht es ja auch insgesamt um diese These, ob diese mRNA-Technologie jetzt ein One-Trick-Pony war mit den Corona-Impfungen. Das waren ja quasi von sowohl von Moderna als auch von BioNTech die einzigen Produkte. Und auch dort gibt es ja sehr viele verschiedene Meinungen, wie wirksam die jetzt waren oder eben nicht wirksam waren. Aber deswegen war das schon jetzt so ein richtiger Durchbruch für diese mRNA-Technologie und da ist jetzt eigentlich BioNTech genau so das zweite Unternehmen, was genau in dem Bereich auch aktiv ist, auch genau in der Krebsforschung, also BioNTech sehr spannend. Ich habe leider dann, weil ja die Gründer raus sind, hatte ich dann auch aus meinem Depot das Ding rausgeworfen. Dann war sie ja dann auch 20% oder so gestiegen, aber weiß man ja trotzdem nicht, was da jetzt bei denen rauskommt, aber was das Ganze so spannend macht und ich habe da gestern auch schon mal versucht, ein bisschen zu recherchieren, was das jetzt so bedeutet. Das ist ja eine im Endeffekt so eine individualisierte mRNA-Dosis, so wie ich das verstanden habe. Und die wird dann mit verabreicht. Und die hat halt wirklich dafür gesorgt, dass dieser schwarze Hautkrebs, der entfernt wurde, dass der sich nicht mehr so weiter verbreitet hat. Also schon ein großer Erfolg, muss man sagen. wir machen nochmal eine extra Folge, weil ich hatte mich natürlich jetzt auch damit versucht zu beschäftigen, was das jetzt so bedeutet. Denn wenn jetzt so eine neue Technologie auf den Markt kommt, beziehungsweise auch dieses ganze Thema, dass durch KI vielleicht Medikamente sehr viel schneller entwickelt werden können oder neue Medikamente kommen, wer ist da so in der Wertschöpfungskette alles spannend, die davon profitieren könnten? Ja, und nur mal, ich spreche gerade nur mal ganz kurz ein paar Namen an, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, die mir so genannt wurden. So in der Stufe 1, da geht es dann darum, dass da jeder Patient für diese Exom-Transkriptom-Sequenzierung seines Tumors da irgendwie eine Identifikation braucht. Da sind Illumina und Twist Bioscience, so die Vorreiter. Illumina kennt vielleicht die einen oder anderen. Die Aktie ist auch brutal gut gelaufen, ja. Dann gibt es Unternehmen, ne, wie kennt ihr auch wahrscheinlich aus Deutschland. Gerade mal schauen, wo sind sie denn hier? Die Sartorius unter anderem, die machen ja so Laborzulieferzeugs und so weiter, ne? Also Danaher ist dann noch dabei, Thermo Fisher, aber wir hatten schon gesagt, also die anderen beiden sind halt so groß, dass da noch solche Auswirkungen hat. Muss man mal schauen. Also da gibt es einige Unternehmen, die gegebenenfalls bald profitieren könnten, aber wir machen davon nochmal dann, ich würde sagen, eine extra Folge. Man muss jetzt auch mal schauen. Also Moderna waren im einen Tag 180% im Plus. Danach kamen natürlich die ganzen Analysten, haben die Kursziele erhöht. Alle hat nichts gebracht, weil alles halt im Nachhinein passiert ist. Also wer nicht dabei war, konnte kaum profitieren. Am Donnerstag ist die Aktie dann wieder um über 20% gefallen. Mal sehen, wo sie sich jetzt einpendelt einfach. Aber die ist jetzt so gut 50 Milliarden Dollar schwer. Ist auf jeden Fall jetzt spannend, weil man in diesen ganzen Biotech-Bereich neuen Schwung reinkommt und ja auch dieser ganze Nasdaq Biotech-Index ist auch sehr gut gelaufen in letzter Zeit. Also auch wer so Aktien wie Amgen und so, ne, im Depot hat, der kann sich auch gerade glücklich schätzen. Die laufen echt alle ganz gut. Also ich sag mal, neben diesem Thema KI-Infrastruktur, was ja gerade so spannend ist, Space kommt jetzt auf, humanoide Roboter, aber so dieser Biotech-Sektor, ich glaube, ne, jetzt auch in Kombination mit KI, wie schnell man forschen kann, da gibt's ja sehr viele Aussagen, auch jetzt von Anthropic und Elon Musk hat da auch ganz oft was zu gesagt, ne, dass da jetzt diese Forschung halt sehr viel schneller bald vonstatten geht, genau, auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, definitiv. Wir hatten außerdem auch noch Nachrichten, die jetzt nicht für 180% Kurssprung gesorgt haben, aber immerhin auch zweistellig ging es nach oben, nämlich dass Marvell nun auch Google als einen großen Kunden gewinnen konnte. Also Marvell wird mit Google bei der Entwicklung von kundenspezifischen KI-Chips und auch bei weiteren Rechenzentrumtechniken unterstützen. Also Google erhält hier dann auch gleichzeitig Optionen auf knapp 59 Millionen Marvell-Aktien zu 206 bis 207 Dollar. Und bei Erreichen aller Bedingungen könnten hier über die Jahre dann Aufträge von bis zu 120 Milliarden Dollar entstehen. Also das ist natürlich schon extrem stark. Das stärkt Marvell dann eben auch nochmal. Und dementsprechend, da ging es also an dem Tag, sind wir bei -3%, das weiß ich noch, reingestartet und sind dann da mal zwischenzeitlich bei +12% dann gestanden. Also ein wirklich sehr erfolgreicher Tag für Marvell dann gewesen und zeigt eben auch auf lange Sicht hingesehen, wie wichtig das Unternehmen eigentlich ist. Ich habe da auch mal eine sehr ausführliche Analyse auf dem Kanal drüber gemacht, wie interessant und wichtig die Technologie ist. Jensen Huang hatte ja gesagt, Next Trillion Dollar Company, das hat schon so sein. Gründe. Also Marvell ist da so ein ganz wichtiger, heutzutage wird immer gerne das Wort Flaschenhals dann genannt für diese neuen Technologien in der Infrastruktur und zeigt eben auch, also Marvell ist mittlerweile bei fast allen großen Playern eigentlich da mit an Bord und gerade natürlich Google als Partner. Das wird immer gerne natürlich dann genannt. Und wie gesagt, das zeigt ja eben auch, wir hatten ja zuletzt immer wieder, dass dann auch solche Deals gar nicht mehr so die Aktien bewegt hatten. Ja, aber der Deal, der hat dann halt eben doch nochmal kurzfristig da so ein bisschen Momentum dann reingebracht. Denn gerade Infrastruktur ist eigentlich so die letzten Wochen gar nicht immer so gut gelaufen. Auch Broadcom ist ja deutlich wieder runter, also so auf die Richtung 300-Euro Marke dann beispielsweise gekommen. Aber trotzdem auf lange Sicht hingesehen sieht es weiterhin alles sehr gut hier aus. In dem Zusammenhang gab es auch eine Aussage von dem Micron-CEO. Wir wissen ja, Micron, die hatten ja eine unfassbare Rallye in den letzten Quartalen hingelegt. Und er hat eben auch gesagt, keine KI ohne Speicher dann sozusagen. Also Speicherchips sind jetzt eben keine so austauschbare Massenware, hat er dann gesagt, sondern kritisches Fundament dann. Und er meint eben auch, dass so dieser extreme Boom- und Bust-Zyklus dann hier mit vorbei ist. Ja, jetzt kommen natürlich immer alle CEOs und erzählen dann, wie wichtig natürlich die Technologie ist. Und ohne die und ohne das geht's natürlich alles nicht. Ich mahne aber trotzdem immer so ein bisschen zur Vorsicht. Ja, es gibt aktuell Angebotsengpässe. Wir haben Margen. Also ich glaube, viel höhere Margen geht halt mittlerweile gar nicht mehr, denn du musst halt im Endeffekt trotzdem, produzierst du noch was Physisches. Ich glaube, manche sind halt der Meinung, dass du irgendwann eine Bruttomarge von über 100% hast, aber es geht halt einfach nicht. Irgendwann ist halt das Ende erreicht, vor allem bei physischen Produkten dann. Und ich glaube, dass wir halt jetzt hier so margentechnisch dann so ziemlich so das Höchste gesehen haben, was eigentlich Ding. Also wenn, dann wird es noch minimal nach oben gehen. Wir haben ja da auch schon öfter darüber gesprochen. Und ja, es gibt sehr viele neue Rechenzentren, die gebaut werden. Das soll für Wachstum sorgen und es wird auch längerfristig sein. Jetzt kommt aber das große Aber dann bei dem Ganzen, ja. Also diesen Mythos vom Ende der Zyklen, den gibt's schon seit Jahrzehnten. Also wenn wir mal so zurück überlegen, Dotcom, dann der Cloud-Aufstieg so im Jahr 2017, dann Post-Corona, auch so mit Krypto, dann so PC-Boom, den es so in den Jahren so während Corona gegeben hat. Immer hieß es, ja, jetzt ist der Zyklus vorbei und es kann nur weiter nach oben gehen mit dem Wachstum. Aber man muss natürlich dann eben da auch so ein bisschen mit berücksichtigen. Vieles von diesen aktuellen Aufträgen, das steht und fällt da trotzdem mit den Hyperscalern, ja. Und wenn die jetzt dann beispielsweise dann halt irgendwann mal sagen, hey, jetzt haben wir mal wirklich genug investiert, beziehungsweise vielleicht geht uns jetzt auch irgendwann mal das Geld dann einfach so ein bisschen aus, dann wird es solche Aktien extrem hart dann treffen. Denn es ist dann halt einfach so, wenn die Hyperscaler dann einfach mal sagen, jetzt brauchen wir nicht mehr viel mehr. Ja, das wird nicht nächsten Monat sein und wahrscheinlich auch nicht im nächsten Jahr. Aber denkt dran, die Börse, die geht in der Regel so, also das Aktuelle bildet ja eher so ab, was der Markt erwartet, wo wir so in 12 bis 18 Monaten dann sind. Also das heißt, wenn wir jetzt nächstes Jahr, wo ja nochmal die Investitionen hochgefahren werden, dann sind, und dann so die ersten Vermutungen kommen, hey, 2028, da könnte es nach unten gehen. Das kann dann ganz schnell dann auf einmal in die andere Richtung dann gehen. Deswegen wäre ich bei sowas immer vorsichtig. Und gerade auch dadurch, dass jetzt hier die Kapazitäten immer weiter ausgebaut werden, das ist auf der einen Seite natürlich gut für die Volumina, aber auf der anderen Seite ist es dann halt auch wieder nicht ganz so gut dann für die Margen dann. Denn wenn alle dann natürlich ihre Kapazitäten ausbauen, wie SK Hynix, Micron und so weiter, ja, dann heißt es ja auch, dass die Nachfrage besser bedient werden kann und dann gehen normalerweise automatisch die Preise dann noch wieder nach unten. Das ist eben nur etwas, wo ich aktuell mahnend so ein bisschen da mit einwerfen möchte. Und ich bin mir recht sicher, dass auch in diesem Sektor irgendwann mal wieder, ja, ein ganz anderer Zeitpunkt dann eben kommen wird. Vielleicht wirklich nicht mehr so extrem, aber es wird wieder kommen. Und vor allem, so wie es der Micron-CEO jetzt gesagt hat, also da hat man das Gefühl gehabt, die nächsten Jahre, es kann wirklich nur noch immer weiter mit diesem Wachstum gehen. Da wäre ich doch so ein bisschen vorsichtig an der Stelle. Also, weil,
kurz noch was dazu. Ich habe auch eine spannende Grafik noch mitgebracht. Es ist schon diesmal ein bisschen anders auf jeden Fall, wie diese Zyklik, die es vorher gab bei Speichern. Da war es ja wirklich so, wir hatten darüber gesprochen, dass die dann auch fett Verluste gemacht haben, dann wieder mal ein paar Gewinne, dann wieder Verluste. Also KI hat da schon einiges geändert und deswegen, aber du hast recht, also es wird so stark ausgebaut, selbst wenn die Volumina steigen, kann es trotzdem sein, dass diese Mondmargen, das sind ja wirklich Mondmargen, dass die nicht gehalten werden können. Vielleicht verdienen sie trotzdem unterm Strich noch mehr Geld, aber das ist so ein bisschen ungewiss, aber dass es nicht so wieder läuft wie vorher, hat ja auch jetzt zum Beispiel der Intel-CEO gesagt oder Elon Musk hat das, glaube ich, auch gesagt, dass halt der Bereich Speicher schon kritische Infrastruktur mittlerweile ist, ja. Trotzdem, die Frage wird sein, wie will man das Ganze investieren? Es gab jetzt gestern, also am Donnerstag, noch eine Grafik von Goldman Sachs, also zu den Projektionen von den Investitionen in quasi in KI-Infrastruktur. Also, und wenn das wirklich so kommt, dann ja, könnte es auf jeden Fall noch mal weiter nach oben gehen. Also dieses Jahr werden 765 Milliarden Dollar geschätzt und davon sind knapp 500 Milliarden im Endeffekt für Chips, 232 Milliarden für Datacenter-Bau und 39 Milliarden dann für, ich glaube, also für Power, also für Energie im Endeffekt Netze und so weiter, also Gasturbinen und so, ne, ist ja auch absoluter Wahnsinn, was da gerade so passiert. Wieder die Luft verschmutzt wird auch, also echt Wahnsinn, ne? Von wegen hier die CO2-neutral, das kannst du alles in die Tonne treten mittlerweile, echt krass. Und nächstes Jahr soll es dann aber von 765 auf 1 Billion hochgehen, also 2027, aber die nächsten Jahre auch immer noch 20% Wachstum ungefähr, also 2028 über 1,2 Billionen, dann 2029 fast 1,4 Billionen, 2030 1,58 Billionen und dann 2031 1,6 36 Billionen, ja. Und 2030 sind wir da schon allein für Chips bei über 1 Billion. Also, klingt krass. Ich weiß nicht, woher sie das jetzt genau nehmen, ob das nur Hoffnung ist, ob das irgendwie in Excel-Sheet eingetragen wurde oder gut, es gibt ja diesen Cloud-Backlog schon und die Pläne der großen Hyperscaler, was sie bauen wollen. Ich frage mich halt trotzdem nur, wo das Geld herkommen soll einfach. Also, wie soll das finanziert werden? Klar, die machen jetzt, die machen teilweise 20-30% mehr Umsatz, die großen Konzerne, aber sie geben ja dann nochmal mehr Geld aus, um weiterzubauen. Das heißt, es muss ja immer weiteres neues Kapital aufgetrieben werden. Also da frage ich mich halt doch irgendwie, ob das nicht zu optimistisch ist. Keine Ahnung. Also wenn es im Ansatz so kommt, dann wird wahrscheinlich Nvidia, AMD, Marvell, wahrscheinlich sogar Micron, SK Hynix weiter gute Investments sein. Ne? Aber ich glaube trotzdem irgendwie, dass da immer mal wieder zwischendurch auch ordentliche Dellen reinkommen, weil Thema Anleiherenditen, es wird ja auch immer teurer, sich zu verschulden, dann, ja, du musst ja mittlerweile, wir haben es ja gesagt, du musst ja irgendwie jetzt dann auch irgendwie Versicherungen anzapfen, Pensionsfonds und so weiter, also es ist schon alles mit sehr heißer Nadel gestrickt. Die ganzen großen Tech-Konzerne haben schon irgendwie versucht, die ganzen Schulden irgendwie außerhalb der Bilanz zu platzieren, da gibt es ja auch ganz viele Berichte schon, ne? Also das ist, es gibt schon sehr viele Schulden, die man gar nicht auf den ersten Blick sieht. Deswegen, keine Ahnung, ob das so läuft, ich wollte es nur auch schon mal mitgeben. Die Pläne und das, was so erwartet wird, sind weiter sehr hochtrabend. Ja? Also das ist ziemlich krass. Und die Unternehmen verdienen auch teilweise halt sehr viel Geld. Wir hatten ja schon mal gesagt, SK Hynix, was die ausschütten wollen. Jetzt hat Samsung wohl heute in der Vorstandssitzung gesagt, sie wollen 90 bis 110 Billionen Won, das sind 55 bis 68 Milliarden Euro, an Aktionäre ausschütten. Man weiß nur nicht so genau, sind es Dividenden, sind es Aktienrückkäufe, irgendeine Mischung aus beidem. Ja, also an einigen Stellen wird auch Geld verdient natürlich. Ne? Vielleicht kann auch das wieder dann investiert werden oder ja, ich weiß nicht, aber es ist schon echt alles ziemlich krass.
Ja, und du hast jetzt gerade noch einen richtigen Punkt am Anfang auch schon in der aktuellen Lageübersicht mitgebracht, der die Woche auch noch für eine andere Rallye gesorgt hat, nämlich eben dieses Thema. Ich will es nochmal kurz vertiefen, was jetzt genau da los ist. Also ja, das US-Finanzministerium hat nämlich auch dafür gesorgt, dass Gold und Bitcoin eine Rallye hingelegt haben. Bitcoin hatte den besten Lauf, also die beste Woche seit über 2 Jahren. Ja, und also das liegt daran, nochmal zu den Staatsanleihen, die sind auf Rekordhöhen, nicht nur in Amerika übrigens, auch in anderen wichtigen wirtschaftlichen Ländern. Auch Deutschland ist da teilweise mit dabei mit sehr hohen Staatsanleihen. Und zwar das US-Finanzministerium hat angekündigt, also dass sie die Rückkäufe länger laufender Staatsanleihen im kommenden Quartal auf mindestens 4 Milliarden Dollar je Operation verdoppeln möchten. Und dadurch, also die Renditen, die fielen dann zunächst und der Dollar hat dann eben auch verloren, aber es war halt eben nur ein kurzer Gegenwind sozusagen. Und die Anleger, die haben jetzt da halt auch teilweise so ein bisschen ja gemerkt, hey, der Anleihemarkt, das ist doch wirklich ein großes Problem mittlerweile. Also wir haben ja in der letzten Folge drüber gesprochen und gerade in solchen Szenarien, da flüchten die Anleger dann eben auch mal gerne in alternative Assets und da sind natürlich Gold, also Edelmetalle im Allgemeinen und eben auch sowas wie Bitcoin, Ethereum ist auch sehr gut gelaufen, dann so die Anlaufstellen Nummer 1, also das sind ja so dann bekanntermaßen die Sachen, wo man so als Sachwerte dann wieder tituliert, also das hat dann eben auch die Woche dafür gesorgt und das ist ja eben auch das, was ich immer so bei Bitcoin sage, das ist eigentlich ja so das Nummer 1 Thema, weshalb viele eben auch von Bitcoin so überzeugt sind, wenn genau sowas dann eben passiert, wenn man dann mal so das Gefühl hat, ey, da könnte so das System mal so ein bisschen ins Wanken geraten. Und sollte es hier dann eben wirklich nochmal problematisch werden, gerade wenn die Zinsen doch deutlich nochmal stärker angehoben werden müssen, denn die Fed hat trotzdem auch gesagt, hey, eine Zinserhöhung, die ist alles andere als vom Tisch, wenn man die Inflation nicht im Begriff bekommt. Und das wäre für die USA aufgrund eben auch dieser T-Bills, wie wir es in der letzten Folge beschrieben haben, ein wirklich großes Problem. Und das hat dann eben dafür gesorgt, dass Bitcoin, Gold sehr gut gelaufen ist. Sogar MicroStrategy hat wieder eine Renaissance dann erlebt, aber ist natürlich immer nah am Bitcoin-Preis gekoppelt. Und ja, das merkt man dann eben zum aktuellen Zeitpunkt, dass es da im Hintergrund auf jeden Fall am Rumoren ist. Der Michael hat euch noch was Interessantes mitgebracht, nämlich demnächst gibt es auch was Interessantes, an dem ihr davon profitieren könnt, ohne dass hier irgendwelche Systeme im Hintergrund am Wanken sind oder ähnliches. Erzähl mal, was ist es, was du mitgebracht hast? Du hast es ja schon mal in einer Folge vorgestellt.
Ach so, genau, du sprichst an, und das ist eine kleine Werbeunterbrechung, das Trader 2026 Börsenspiel, da möchte ich nochmal kurz drauf aufmerksam machen. Ja, das ist ein spaßmachendes Börsenspiel, habe ich die letzten Jahre schon mitgemacht. Wir haben auch eine eigene Spielgruppe, Goldesel kommt da rein, Passwort Team Goldesel, und es gibt dort nichts zu verlieren, ihr könnt nur gewinnen, nämlich man kann da mit einem 100.000 Euro quasi fiktiven Depot handeln. Ihr könnt eure Strategien umsetzen und ja euch dann versuchen, die beste Performance zu machen, sowohl in der Gruppe als auch, es gibt auch eine Gesamtrangliste. Ja, und das Schöne ist, es gibt halt so richtig krasse Preise, meiner Meinung nach. Also unter anderem ein Auto, ein Range Rover Evoque im Wert von 65.000 Euro. Es gibt 8 iPhones, unter anderem jede Woche 2.222 Euro, noch ein Samsung OLED 4K-Display, also ein TV. Und bei uns in der Goldesel-Spielgruppe gibt es auch nochmal extra Preise, unter anderem ein iPad, Jahresabo und T-Shirts und so weiter. Also nutzt das auf jeden Fall mal. Ihr könnt dort verschiedene Strategien umsetzen. Man hat auch 2 Depots, also in der einen kann man vielleicht was machen im Bereich Tech, in der anderen vielleicht im Bereich Biotech, was auch immer ihr wollt. Ja, und da kann man, wie gesagt, nichts verlieren, sondern nur gewinnen und sich mit anderen messen. Also den Link packen wir euch unten rein. Ist, wie gesagt, komplett kostenlos. Und ja, dann wünschen wir euch viel Erfolg und viel Spaß. Und ich hatte es letzten Jahre schon gesagt, ich würde mich ja mal wirklich sehr freuen, wenn jemand aus unserer Gruppe dann auch hier das Auto gewinnt. Und dann machen wir mal eine kleine Spritztour. Ja? Das wäre doch schon. Oder neues iPhone, sowas ist natürlich auch cool. Ne? Also checkt das gerne mal ab und guckt euch da den Link an. Und ja, viel Erfolg auf jeden Fall wünsche ich uns allen.
Ja, ich sag euch eins, ich will, dass einer hier aus, ich nehme jetzt mal die Goldesel als unsere Gruppe, ich will, dass da einer dann nach dem Spiel mit dem Range Rover vorfährt. Also haut rein in die Tasten, ihr wisst, da könnt ihr mal ein paar Hebel ballern, ohne dass euch irgendwie was passiert. Deswegen, ich will hier die Preise sehen, und dann meldet euch gerne mal dann vielleicht auch mit eurem neuen iPhone an. Also haut in die Tasten. Ich will hier, dass der Gewinner aus unserer Gruppe dann kommt. Ja. Dann gab es die Woche ebenfalls noch interessante Bewegungen. Damit kommen wir auch zum Top-Thema der heutigen Folge. 2 Aktien, für die ich in der kommenden Zeit, die in den letzten Jahren oft sehr beliebt gewesen sind, wirklich so ein bisschen schwarz sehen, muss ich sagen, was aber nicht daran liegt, dass sie jetzt sagenhaft schlechte Geschäftsmodelle sind, sondern dass wir hier nun ja so einen ersten wirklich spürbaren Gegenwind hatten. Und zwar sind das die beiden großen Retailer in der USA, Walmart und Costco. Während Costco ja schon so seit einiger Zeit so eher so am Seitwärtslaufen ist, hatte Walmart einen wirklich signifikanten Einbruch die Woche, nachdem die Zahlen veröffentlicht worden sind. Was genau ist da jetzt los gewesen? Also sie haben über 80 Milliarden Börsenwert an einem Tag dann verloren, und sie haben nämlich hier einen Umsatzdämpfer melden müssen. Also die Umsätze, die sind nur in Anführungszeichen um 2,6% gestiegen, und man hat aber 3,8% erwartet. Gerade im Retail-Bereich, da ist das doch schon eine recht große Karenz, muss man dann eben sagen. Und ist auch das schwächste Wachstum seit 6 Jahren dann gewesen. Also man hat dann eben auch gesagt, also steigende Benzinpreise, die sorgen dann eben auch dafür, dass die Kunden so ein bisschen mehr auf die Ausgaben achten hier. Und trotz angehobener Jahresprognose konnte man hier den Markt dann eben nicht wirklich überzeugen. Und es ist halt eben auch ein klares Anzeichen aktuell dafür, dass so die Konsumlaune auch ja so ein bisschen wirklich am Zurückgehen ist in den USA. Und das betrifft dann eben in der Regel nicht nur Walmart, sondern eben auch Costco. Und man muss da halt eben einfach auch mal so ein bisschen realistisch jetzt die Zahlen betrachten. Wir haben jetzt mit Walmart aktuellen Unternehmen, für die kommenden beiden Jahre wird ein Umsatzwachstum von 5-6% pro Jahr erwartet. Das ist gut, das ist solide. Das sind auch Ziele, die gut erreichbar sind für eine Walmart. Das EPS, das soll sogar ungefähr 8% zulegen. Aber wir haben jetzt hier halt einfach eine Aktie, die zum aktuellen Zeitpunkt mit einem aktuellen KGV von 37 bewertet ist. Also ich glaube, selbst die meisten GAFAM-Werte haben das nicht und die wachsen teilweise 15-20% pro Jahr und haben hier eben auch noch so diesen großen Überraschungsmoment, den die Retailer dann in der Regel eben nicht haben. Die sind aktuell verdammt weit über ihren Medianbewertungen bewertet. Wir haben hier beispielsweise ein EV-EBIT, das aktuell knapp 50% höher liegt als in den letzten 10 Jahren. Also normalerweise hatte Walmart so ein EV-EBIT, also das Median lag hier bei 19,3. Aktuell sind wir immer noch bei fast 30, ja, und das, nachdem jetzt eben hier schon einen Rückgang gegeben hat, das Forward-KGV liegt bei 34 aktuell, ja, und die Free Cash Yield liegt bei 1,5%. Und man muss da einfach sagen, es ist ja dann auch so ein Stück weit einfach Mathematik, wenn man jetzt mal bedenkt, hey, 5% Umsatzwachstum, 8% Gewinnwachstum, ja, wo soll da der große Kurssprung dann herkommen zum aktuellen Niveau? Wir sind ja eher im Gegenteil noch massivst über den Bewertungen, wie wir sonst eigentlich gewesen sind. Und Walmart, das ist ja kein neues Geschäftsmodell. Also das heißt, man weiß ja eben auch hier so ziemlich, wo man dran ist. Und wenn man dann eben mal noch in dem Vergleich eine Costco anschaut, eine Costco hat aktuell einen Forward-KGV von 43 und ein EV-EBIT von 36. Also ich muss einfach sagen, da muss man einfach mal so ein Stück weit auch wieder so ein bisschen vernünftig an die Sache rangehen. Und da sehe ich halt einfach wirklich sehr wenig Umsatzpotenzial, Kurspotenzial, nicht Umsatzpotenzial. Vor allem eben auch mit Hinblick darauf, dass jetzt so aktuell eben eher so die Vorzeichen da sind, dass wir hier so ein bisschen bei den USA eine Konsumflaute reingehen. Denn bei all diesen KI-Investitionen und so, das hat dann mit dem normalen US-Bürger nichts zu tun. Und der merkt es halt immer mehr, dass wir hier eben auch in den USA ja auch die ein oder anderen Probleme halt haben, dass nicht alles immer nur schön, also neben natürlich dieser ganzen Schuldenthematik, die wir ja schon besprochen haben. Und deswegen würde ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen, das ist ein Sektor, gerade diese zwei Aktien, es gibt nämlich auch andere, die in dem Sektor wirklich überhaupt nicht teuer bewertet sind, aber gerade diese beiden, da rechne ich, also zumindest mal zum Stand jetzt, wenn man jetzt einsteigen würde, dass man da auf Jahre hingesehen wahrscheinlich eher einen Underperformer dann hätte gegen so dem normalen Markt. Wie siehst du das Ganze? Sehe ich das irgendwie zu schwarz? Oder wir haben ja schon öfter mal so diese hohe Bewertung so ein bisschen behandelt, aber jetzt haben wir halt auch mal so wirklich so schwarz auf weiß, sage ich jetzt mal so, den Gegenwind, der eben auch erstmal länger bleiben könnte.
Ja, wir waren, glaube ich, mit unseren Meinungen dann teilweise zu früh. Ich habe gerade mal geschaut. Also wir sind jetzt im Bärenmarkt bei Walmart. Die war ja mal bei $135. Wir sind jetzt bei $104 ungefähr. Also hat sie schon ordentlich abgegeben. Aber ja, du hast gesagt, also ich sehe da jetzt auch, also ich würde frage mich jetzt auch, also außer kommt jetzt irgendwie ein komplett neuer Impuls, woher da jetzt eine neue Kursstärke herkommen soll. Und wir haben ja jetzt so viele Beispiele in letzter Zeit von Unternehmen, die jahrelang super gelaufen sind. Und egal wie gut ein Unternehmen ist, irgendwann gibt's halt auch mal jahrelange Seitwärtsphasen. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass es hier ähnlich läuft wie dann jetzt auch bei der Microsoft und so weiter, dass es da mal jahrelang jetzt maximal seitwärts gehen könnte oder die Aktie sogar abbröckelt. Also wenn es da mal nochmal tiefer gehen sollte, finde ich sogar auch fürs Langfristdepot als so soliden Anker sehr spannend, aber also selbst ein KGV so von 25 ist ja immer noch. Klar, das ist ein Qualitätsunternehmen und das ist ein Fels in der Brandung. Und auch wenn es mal Rezessionen gibt und so, werden die sich ganz gut schlagen. Aber damit dann mit großer Rendite zu rechnen, ich glaube, das wird auch eher schwer. Wir hatten ja sogar jetzt hier diese Advanced Auto Parts. Die haben sogar 25% verloren. Also es ist halt gerade ein allgemeiner Gegenwind im Einzelhandel. Ich habe keine Ahnung, ob das noch mit reinzählt, aber ich habe zuletzt oft gelesen, dass Aldi und Lidl ja so krass auch in den USA expandieren und die Aldi Preise von Aldi und Lidl, die sind, so wie ich das gelesen habe, auch nochmal eine andere Hausnummer gegenüber Walmart teilweise. Und die Amis, die haben sich ja, glaube ich, am Anfang so gedacht, was ist denn das für ein komisches System hier mit Einkaufswagen, Münze reinstecken und irgendwie sowas, ja, oder hier Kartons da nehmen, aber die haben halt gemerkt, dass die Qualität extrem gut ist für den Preis und die wachsen ja wie Unkraut. Vielleicht, ich weiß es nicht, schlägt auch das noch mit rein oder ist es eine Mischung aus allem? Also ich weiß nicht. Ne?
Definitiv.
Die Amis sind ja diese Riesenläden gewohnt mit 5000 Chipsorten, aber wenn du beim Lidl oder beim Aldi halt nur 10 Chipsorten bekommst, die aber die Hälfte kosten so ungefähr und genauso gut schmecken, hey, dann gehe ich halt dorthin, wenn es mir aktuell nicht so gut geht und nicht so viel für Benzin zahlen muss. Kann auch noch mit reinspielen, ne? Aber ja, also ich halte davon aktuell auch die Finger. Ne? Und da jetzt den Dip zu kaufen, also auch aus Trading-Sicht oder so, nee, mache ich gar nicht.
Da hast du auch gerade noch meinen nächsten wichtigen Punkt mit reingebracht. Ich habe nämlich sogar eine Doku darüber gesehen, über die Erfolgsstory von Aldi. Ja. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt erst seit 1-2 Jahren in den USA am Expandieren sind. Aber gerade jetzt diese letzte hohe Inflationsphase, die hat dafür gesorgt, dass die Amerikaner auch mehr zu Aldi gegangen sind und das Ganze auch wirklich zu schätzen gewusst haben. Ja. Weil Aldi hat da so ein ganz spezielles Konzept. Die Läden, die sind sehr, sehr klein im Gegensatz zu dem, was die Amerikaner eben gewohnt sind. Und die Amerikaner, die haben ja bei Lebensmitteln, also das ist, also die Jugend würde sagen, absolut gottlose Preise, ja. Also das ist abartig, was dort vor allem auch gesunde Lebensmittel dann kosten, ja, oder auch so Obst und Gemüse dann teilweise. Es gibt ja auch so eine ganz andere Richtung, die gucken dann deutsche Videos an den Supermarktpreisen, also manche fallen da in Ohnmacht, ja, von den amerikanischen Infos, das ist super lustig, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber um beim Thema zu bleiben, die Aldi hat da eine ganz spezielle Ding und du hast es genau richtig gesagt, die haben dann eben so, wie man es von Aldi kennt, von jedem Produkt nur 1 bis 2 Sorten dann und eben nicht diese 100 verschiedenen und dafür aber zu absoluten Kampfpreisen dann. Also das wird dann eben auch von Paletten dann beispielsweise verkauft und das System, das gewinnt da immer mehr an Beliebtheit und vor allem, was eben auch dieser Vorteil ist von diesen kleinen Läden, du kannst sie dann halt auch zum Beispiel in der Innenstadt dann halt viel besser, ja, platzieren, wie so einen riesen Walmart dann. Also das heißt, die können sich da an strategisch sehr guten Plätzen positionieren, wo die anderen großen wie Walmart und Costco halt gar nicht hinkommen, wo du auch viel Laufkundschaft dann hast. Und der Aldi, vor allem Aldi eben auch, der ist aktuell also wirklich absolut am Boomen. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch für solche Retail-Aktien in den USA interessiert. Solltet ihr euch mal unbedingt diese Dokus dazu anschauen über diese Erfolgsstory von Aldi und es könnte auch einer vor allem Walmart auch extrem zusetzen noch. Deswegen, also das ist eben auch der zweite Punkt, weshalb ich da zum aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr skeptisch bin, was die Aktien angeht. Aber da würde mich auch mal brennend eure Meinung zu dem Thema interessieren. Wie seht ihr das? Habt ihr vielleicht die Aktien schon länger im Depot und habt ihr das auf dem Schirm? Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare rein. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch auch die Woche wieder gefallen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit am Start seid. Gerade wenn Nvidia-Zahlen sind, müssen wir mal gucken, wie wir das in die Folgen integrieren. Und dann wünschen wir auf jeden Fall allen, ja, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao. Ciao.